Wir sprechen heute mit Barbara, geboren 1985 in Weimar, hat früher in einer Band namens Mio gesungen, ist aber, glaube ich, mehr Leuten bekannt über Artwork, das sie für Shows und Bands gemacht hat und insbesondere über den Sammelband Our Piece of Punk, der vor 2 Jahren im Ventilverlag rausgekommen ist. Barbara lebt heute als Künstlerin in Hamburg und mit der reden wir heute.
Und wir sprechen deshalb besonders gerne heute mit Barbara, weil Barbara es offensichtlich geschafft hat, mit ihrer eindeutig im Untergrund verwurzelten Kunst beruflich ihr Leben zu bestreiten. Also sie lebt als freischaffende Künstlerin. Und was auch besonders wichtig ist, ist, dass Barbara sich unter dem weiteren Titel Our Piece of Punk dafür einsetzt, dass auch Minderheiten in der Punk- und Hardcore-Community ein Ohr und Auge bekommen und eine größere Transparenz erfahren.
Barbara.
Ja, hallo.
Willst du schon was sagen?
Ich wäre schon fast eingelenkt, so ein bisschen. Also ja, Minderheiten, das ist schon...
Ja, bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert, ehrlich gesagt.
Ja, irgendwie, weil das ist ja auch immer so ein bisschen, was wir auch mehrfach angesprochen haben, ist, dass je weniger man die Menschen anspricht, die es eigentlich gibt oder die zu Wort kommen lässt, desto mehr wirkt es halt auch, als gäbe es keine FLTI-Person in der Punk-Szene. Aber es gibt eigentlich doch auch ziemlich viele. Also wenn man mal genauer hinschaut, findet man doch einige. Und das haben wir auf jeden Fall mit dem Our Piece of Punk nochmal gemerkt und dann auch nochmal 2 Tapes rausgebracht. Mit ausschließlich FLTI-Bands.
Ja, das kann man ja auch vorhin alle hören.
Genau, also, aber da wollen wir noch nicht irgendwie später drüber sprechen. Also wir springen ja gerne, aber wollen wir jetzt schon in diese Themen reinspringen, die eigentlich
Ich finde auch, lassen wir erstmal bei Barbara bleiben.
Ja, fangen wir an. Und dann können wir das alles korrigieren, was jetzt schon in der Ansage falsch war.
Barbara, wann kam denn Punk in dein Leben?
Also Punk ist in mein Leben gekommen, als ich noch ganz jung war. Und zwar hat meine Mutter kurz vor der Wende...
Ganz jung, sagt jemand, der Jahrgang 1985 geboren wurde.
Ja, also ich finde 35 ist doch ist, schon auch ein stolzes sehr Alter für mich.
Ja, absolut.
Stimmt, richtig.
Kurz vor der Wende hat meine Mutter ein Haus gekauft. Und in der Zeit waren in Weimar schon einige Häuser halt leer. Und so hat auch ein paar Häuser nebenan sind junge Leute eingezogen oder haben das beziehungsweise besetzt. Und da gab es in dem einen Haus, in dem Erdgeschoss, einen Proberaum. Und da bin ich als junges Mädchen reingestolpert und habe gesehen, eine Punkband, die Roten Nelken, die dort geprobt haben. Und das war meine erste Begegnung mit Punk. Und
aber das heißt ja wirklich Wendezeit, das ist ja dann bei dir sehr, sehr jung, 5, 6.
Das war dann kurz nach der Wende wahrscheinlich.
Okay.
Ja gut, ja.
Aber doch so 5, 6 kommt hin.
Ja.
Und das ist tatsächlich eine Band, die ich noch nie was von gehört. Haben die irgendwas gemacht?
Ich glaube auch nicht, dass die außerhalb von Weimar oder irgendwie großartig bekannt sind. Also
das ist offensichtlich ja schon so ein bewusstes Wahrnehmen davon, ne? Aber
Ja. Ich muss immer wieder sagen, dass ich ein unglaublich schlechtes Gedächtnis habe.
Ja.
Aber das ist eine Situation, an die ich mich ziemlich genau erinnere. Und es gab in dieser Band auch eine Frau, die da gespielt hat.
Okay, und kannst du dich dann auch noch sogar daran erinnern, wie du das wahrgenommen hast? Also mit was für Emotionen, mit was hast du das verbunden? Fandst du das gleich cool oder eher interessant? Oder?
Ich glaube, interessant. In dem Moment erstmal interessant.
Aber wie war das? Du bist praktisch ganz normal so durch die Nachbarschaft gestreunert und hast dann irgendwann die Musik oder diese bisschen anders aussehenden Menschen gesehen, gehört, hast dich davon gefühlt und bist dann erstmal so ganz heimlich detektivisch so durch den Vordergarten geschlichen, um zu schauen, was da passiert, Konspiratives oder wie war das?
Nee, das waren die ganzen Häuser in der Straße waren miteinander befreundet und verbunden. Also wir haben auch im Hof immer große Feste gefeiert, wo ich als kleiner Stöpsel schon rumgerannt bin Und meine Mutter hat Pizza gebacken und dann habe ich Getränke ausgegeben und Pizza verteilt und fand, es waren alles so um die 20-jährigen Menschen, die da gewohnt haben, auch viele irgendwie aus dem kreativen Umfeld. Ich fand das einfach super spannend und da war es schon so, dass ich eigentlich nie ins Bett gehen wollte. Ah. Bis ich einmal auf dem Schoß meiner Mutter eingeschlafen bin mit dem Satz, ich bin noch nicht müde.
Klassiker. Ja, absolut. Aber wann ging es denn so mit echtem bewussten Punk-Ding bei dir los? Also du hast ja...
Und ich hatte schon bewusst. Ne? Also mehr als praktisch so eine intuitive Anziehung als Kind.
Kein aktives Reingehen, sage ich jetzt mal. Also
ja. Also eine bewusstere Art von Auflehnung hatte ich dann in der Schule. Das war aber auch nicht, ich fand es auch nicht so wirklich bewusst, weil es hatte damals bis auf so Parolen Nazis raus und so weiter doch relativ wenig politischen Inhalt. Da war ich dann halt so, hab mir meine Haare wild schneiden lassen, hatte eine Ratte, hab irgendwie damals tatsächlich ein Palituch getragen, was ich jetzt nicht mehr machen würde natürlich.
Das war andere Zeiten, ne?
Ja, hatte so zerrissene Hose und wurde dann auf der Schule, auf dem Weg zur Schule irgendwie von einem alten Herrn beschimpft als Zecke und so. Also das war dann aber eher so eine Phase der, ja, man ist so ein bisschen rebellisch und
aber schon mit Musik auch verbunden?
Nee, tatsächlich kaum mit Musik. Also so ein bisschen.
Aber von welchem Alter sprechen wir überhaupt? So weil du gerade sagtest, als ich in der Schule war, von welchem Alter sprechen wir denn jetzt? Von in der Schule ist man ja schon relativ früh.
Das war also um die 12, 13.
Ja, Ärzte hast du eben gerade gesagt.
Ja,
ne?
Genau. Also ja. Damals auf jeden Fall Ärzte gehört. So, dann aber auch lieber die Alben so. Die noch ein bisschen ursprünglich, also die hatten ja in den ersten Alben, war ja auch noch tatsächlich ganz witzig. Aber ja, das waren keine besonders musikaffine Zeit.
Hat eigentlich dieses Künstlerische bei dir, wann hat das angefangen und war da sofort auch so eine Verbindung zu Musik und Szene da oder bist du schon ein Mensch, der schon immer irgendwie künstlerisch tätig war, Sachen gemalt, was es auch immer gemacht hat?
Also künstlerisch tätig auf jeden Fall auch genauso in einer sehr frühen Phase, aber das hatte damals überhaupt nichts mit Musik zu tun. Mhm. Ich glaube, ich habe mein Leben relativ viele Phasen gehabt, würde ich so im Nachhinein, also was heißt im Nachhinein, jetzt retrospektiv meine bisherigen 35 Jahre sagen. Aber das hat, also es gab eine Zeit auf jeden Fall, das war so zum Ende meiner Schulzeit, in der meine ältere Schwester in einer Band gespielt hat. Und das waren drei Frauen. Und da habe ich auf jeden Fall mitbekommen, was es bedeutet, als Frau in einer Band zu spielen und wie das eben wahrgenommen wird oder wie man da auch schnell irgendwie eingestuft, also eingeordnet wird. Und da, also, dass ich dann aber so angefangen habe, Plakate zu zeichnen, ging eigentlich erst in Braunschweig los, als ich dann in Braunschweig gewohnt habe, weil ich da selbst Konzerte mitveranstaltet habe und mein damaliger Freund das auch gemacht hat und dann bin ich da irgendwie so ein bisschen reingeschlittert.
Okay, was, aber wie bevor hieß die wir da.
Von deiner Schwester?
Ja. Lizzie Inc. Operated.
Was war das für
eine
Band?
Sehr komplizierter Name. Melodische Indie-Punk- Mischung.
Ich würde gerne noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt schon sehr weit nach vorne gesprungen. Du hast eben schon von deiner Schwester erzählt und von deiner Mutter. Klang das jetzt nur so oder seid ihr praktisch nur, also ohne Vater aufgewachsen zusammen?
Ich habe einen Vater.
Du hast einen Vater. Ja. Und ihr seid auch zusammen aufgewachsen? Also du bist jetzt nicht bei deiner... Nein?
Nee, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen mit meinen zwei Schwestern. Wir haben ein richtiges Frauenhaus.
Ah, okay.
In Weimar gehabt. Meinen Vater habe ich in Ferien gesehen.
Aber das finde ich ja interessant, wenn ihr praktisch, hast du gesagt, du hast zwei Schwestern oder drei?
Zwei Schwestern, ja.
Zwei. Das heißt, ihr seid drei Töchter und eine Mutter.
Korrekt.
War das ein bewusster Umgang mit diesem vielen Frausein in einem Haushalt?
Also es war auf jeden Fall, meine Mutter hat mir dann oder hat uns als Töchter auf jeden Fall glaube ich, schon etwas mit auf den Weg gegeben, was so ein bisschen diesen Rollenklischees von Frau sein widerspricht. Ich erinnere mich an eine Situation sehr genau, wo sie meinte, dass sie vom ganzen Holzhacken ihren Damenbart bekommen hat. Was natürlich ein Witz war. Aber das ist mir extrem im Gedächtnis geblieben, weil sie schon sehr viel, also sie hat das Haus renoviert, also sie hat recht nicht heruntergekommen. Also es war schon ein sehr renovierungsbedürftiges Haus gekauft. Und das halt alleine als alleinstehende Frau mit 3 Kindern renoviert. Mit Hilfe auch von den Menschen aus der Nachbarschaft, die eben auch alle ein bisschen handwerklich versiert waren. Aber das ist schon eine krasse Aktion gewesen. Und das hat mich natürlich, dieses Bild der eigenständigen, starken Mutter hat mich natürlich schon noch sehr geprägt.
Und war das klingt jetzt so ein bisschen wie, wie heißt das Haus auf Bullabü oder so, weil du auch sagtest irgendwie so im Hintergrund, dass das so wie eine kleine Kommune war, irgendwie alle Nachbarn haben sich so getroffen, man hat sich ausgetauscht. Alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor. Also waren das nicht auch schwierige Zeiten für euch und wie viel ist da bei euch als Kinder so durchgekommen?
Ja, das ist ein großes Thema, was ich im Nachhinein versuche, irgendwie auch immer wieder anzusprechen und darüber nachzudenken. Ich habe, bis auf dass ich eine unglaublich schöne und freie Kindheit hatte, weil wir sind da auf einer Baustelle groß geworden, wir konnten irgendwie ich übertreibe ein bisschen, aber auf dem Geländer rumklettern, hatten da einen riesen Innenhof, was alles mein Spielplatz war. Da gab es keine Regeln, keine Zäune. Für mich ist es eigentlich etwas, wonach ich mich jetzt immer noch sehne. Wo ich merke, das ist so quasi das, irgendwie so ein bisschen auch das Ideal gewesen. Aber ich gleichzeitig weiß ich, was du meinst und denke auch, dass es natürlich irgendwo, also irgendein Defizit muss es auch gegeben haben, weil meine Mutter kann nicht alles leisten. Also es ist einfach ein hohes Maß an, wenn wir 3 Kinder großziehen und ein Haus renovieren. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da irgendwas auch zu kurz gekommen ist. Also.
Aber das kannst du für dich noch nicht so richtig identifizieren?
Nee, also wie ich meine, ich habe ein relativ schlechtes Gedächtnis. Ich kann mich an wenig Negatives erinnern. Das ist für mich ist einfach eine sehr... Das ist
gut, auch, ne? eigentlich grundsätzlich ja. Gar nicht so schlechtes eigentlich.
Ja.
Okay, und dann in deiner Jugend, weil wir sind eben jetzt so wahnsinnig schnell gesprungen, irgendwie so von 13 und den Ärzten und dann irgendwie Artwork für Shows machen. Mit was für Leuten bist du denn so aufgewachsen denn eigentlich in der Jugend? Also wie habt ihr euch denn mit was gegenseitig befruchtet?
Mit was für Leuten bin ich aufgewachsen? Das ist ich war zwischendrin in der Waldorfschule, da habe ich angefangen zu malen. Pferde. kam dann auf eine normale Grundschule, weil meine Mutter die Waldorfschule dann doch ziemlich scheiße fand, weil die meinten, Kinder suchen sich doch ihre Eltern selbst aus und wenn die Eltern scheiße zu ihren Kindern sind, dann sind die Kinder doch irgendwie auch selbst schuld und die Erde ist eine Scheibe und so weiter. Und irgendwann meinte meine Mutter, nee, das ist nicht tragbar, Kinder, ihr müsst jetzt auf eine staatliche. Und dann kam ich auf die staatliche und dachte erstmal so, Gott, also ich war völlig der Fremdkörper. Ich habe mich da sehr unwohl, also erstmal ganz, ich konnte nicht schreiben, ich habe in meinen Heften Pferde gemalt, ich war auf jeden Fall ein bisschen sonderlich dort. Habe dann auch mal 4 geschrieben, war ganz schlecht in Grammatik und so weiter. Aber ja, da habe ich dann eigentlich einen ziemlich guten Freundeskreis gefunden. Das waren viele Frauen, also viele Mädchen. Und das war ziemlich schön dann auch. Also bin dann auch auf ein Gymnasium, was künstlerisch ausgeprägt ist. Da ist es dann auch schon ein bisschen
alles in Weimar
weitergegangen. Ja, es ist alles in Weimar. Ja.
Was ich mich gefragt habe, wir sind ja ein Ticken älter und das heißt irgendwie Leute, die wir oder ich kenne so in meinem Alter, die haben ja noch so richtig den Osten mitgemacht, ne? Also so teilweise noch mit FDJ und bla bla bla. Und natürlich ist dieses ganz, also du warst ja natürlich schon geboren zu Wendezeiten so und Ich frage mich, inwieweit denkst du, hat dieses im Osten groß geworden sein für dich überhaupt, also inwieweit hat dich das geprägt?
Oder in der Übergangszeit, glaube ich.
Ja, also ich glaube, das hat schon eine krasse Prägung auch, weil meine Mutter ist, nicht komplett, aber die ist in der DDR aufgewachsen. Sie hat ihr Leben in der DDR verbracht. Mhm. Und es ändert sich ja nicht nach der
Wende. Ja, eben, genau. Ist ja nicht von heute auf morgen
alles. Ja, das ist natürlich weiter irgendwie noch Thema. Und das ist, ja, ich glaube, so eine gewisse antikapitalistische Grundhaltung steckt da natürlich dann auch mit drin. Und man merkt auch, also wenn ich da über die Zeit rede von früher, dieses Nachbarschaftliche und so, das ist ja auch immer so ein bisschen dieser Gedanke an im Osten, da gab es die Gemeinschaft irgendwie größer. Gleichzeitig aber ja auch die Stasi und meine Mutter erfährt auch jetzt manchmal noch von Bekannten von ihr, die tatsächlich bei der Stasi waren. Ist dann ein bisschen zweischneidig natürlich. Aber ja, also das ist, ich glaube das schon, dass die DDR und die das Aufwachsen dort oder halt dann auch nach der Wende irgendwie immer noch eine Bedeutung hat.
Das heißt, hast du diese
auch für mich auch als.
Das heißt, hast du diese Aufbruch, Umbruch, Veränderungsstimmung richtig noch bewusst wahrgenommen?
Nee, das nicht. Das würde ich sagen, habe ich nicht mitbekommen. Nee.
Gab es, ich würde noch mehr so ein bisschen den Punk gern greifen. Ich habe den noch nicht so richtig. Also wann hat das denn angefangen in Weimar ist ja auch schon immer viel gewesen. Ne? Also da gab es ja auch irgendwie viel Konzerte und sowas alles. Hast du das zur Weimar-Zeiten schon mitbekommen und war das gleich was, wo du sagst, boah geil, mach ich mit, finde ich gut, oder kam das tatsächlich erst später?
Das da auch schon ein bisschen, also neben dieser Zeit eben, dass ich in der Schule dann das so als Rebellion empfunden habe, mich ein bisschen anders zu kleiden, hing ich da natürlich auch mit Leuten ab, die irgendwie die Gerber gegangen sind. Mhm. Die Gerberstraße war das einzige besetzte Haus in Weimar, was es auch immer noch gibt und die auch eigentlich, wenn jetzt nicht die aktuelle Pandemie wäre, auch immer noch veranstalten würde. Und dann hing ich auch mit Leuten ab im Park, auf der, oder auf den Straßen, wo das so gemacht hat, vor dem Kaufhaus. also das war da auch schon ein Teil meines Lebens, ja.
Aber wurde da auch so richtig klassisch, gab es denn eine Boombox, wo Musik laut lief und ihr habt Dosenbier getrunken und geraucht, oder war das, wurde da denn Wandergitarre gespielt und We Shall Overcome gesungen?
Ich weiß nicht, Boombox gab es da auch noch nicht.
Oder einen Kassettenrekorder, meine ich jetzt im übertragenen Sinne. Ich rede jetzt nicht von einem USB-Lautsprecher oder einem Bluetooth-Lautsprecher, sondern irgendeinem schraddeligen Kassettenrekorder, der dann spielte und wo Toten Hosen oder Ärzte lief.
Das schon auch. Also keine We Shall Overcome, nee. Aber auf Friedensdemos war ich trotzdem auch, da erinnere ich mich auch noch dran, ja.
Aber die Gerberstraße ist ja super auch, ne? Also gibt's schon immer gefühlt. Ja. Und da war ja schon, also ich war da früher häufiger auch zu Konzerten, auch also immer wieder über die letzten Jahrhunderte gefühlt. Aber das war ja schon so ein Ort, wo es tatsächlich ja schon auch richtig so DIY, Punk, Hardcore und sowas ging. Also da würde ich schon. Das ist ein Ort, wo man sowas bewusst miterleben kann, sprich irgendwie Bands aus aller Welt kommen und es ist viel dieses irgendwie, jeder und jede kann irgendwie Sachen machen, sich einbringen und so. Hast du das zu der Zeit auch schon gemacht?
Ganz kurz, damit ich es richtig verstehe. Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Ist diese Gerberstraße sowas wie die Hafenstraße von Weimar oder das Christiania von
Nein, es sind zwei Häuser im Kommen.
Ah, okay.
Und also da wohnen auch Menschen, aber es gibt unten einen eigentlich gibt es sogar zwei Veranstaltungsräume. Oben sind jetzt noch so Werkstätten, Siebdruckwerkstatt und so weiter. Oder ein Kino. Also wir waren doch als Kind war ich sogar im Kino da war auch.
Da ich weiß nicht, seit wann es Gerber gibt? Schon sehr, sehr lange.
Richtig lange. Das war auch in der Zeit, es muss auch in der Zeit gewesen sein, als die anderen Häuser da besetzt wurden, in der Straße, in der ich gewohnt habe. Also
okay. Also ich war da auf jeden Fall. Mitte der 90er zum ersten Mal mit Bands und so. Also das.
Ja.
Und das, ich bin jetzt letztes Jahr nochmal irgendwie in Weimar gewesen. Und das sieht noch, also von außen zumindest, war natürlich so eins zu eins genauso aus. Das ist irgendwie auch so ein gefühlt hat zumindest von außen die Zeit stehen geblieben, ist die Zeit stehen geblieben. So, ja. So und das ist gleichermaßen cool wie erschreckend, finde ich.
Ja, ich erinnere mich noch an, ein Freund hat mir erzählt, dass er ein Konzert veranstaltet hat in der Gerbe und dann meinte, dass eine Band zu Besuch war und dann waren sie im Park spazieren und da schwimmen ja so die Enten auf der Ilm und die meinten so, wie zur Hölle kann eigentlich hier Punk entstehen? Das ist eine konträre Welt. Also bei Weimar ist halt eine krass klassische Stadt. Das ist auch die 99 war das Kulturhauptstadt. Die haben das renoviert. Wie mich damals auch darüber geärgert, wie so eine Puppenstadt, haben wir gesagt. Ist halt super touristisch. Eine idyllisch schöne Stadt nach außen wirken. So.
Gerber ist ja mittendrin, ne? Also, aber es ist ja alles mittendrin.
Gerber ist mittendrin.
Also Weimar ist ja auch nicht so
riesig. Ja, klar, ist unglaublich klein.
Ja, ja.
60.000, ja.
Aber jetzt mal eine ganz ignorante, doofe Frage. Warum hieß denn eigentlich die Weimarer Republik Weimar? Was hatte denn die Weimarer Republik damals mit Weimar zu tun?
Ja, die wurde im Deutschen Nationaltheater ausgerufen in Weimar.
Ach.
Ja.
Aha. Guck mal, da haben wir wieder was gelernt. Wusstest du das, Jobst?
Ich weiß auch nicht, generell nicht so viel. Aber das wusste ich, ja.
Habe ich ein Glück, dass ich daherkomme und das dann schon mal gehört habe.
Mach mal weiter, Christopher.
Ja, also wir waren jetzt irgendwo stehen geblieben. Du bist in den späten Teens, hast Kontakt aufgenommen zu den Leuten aus der Gerberstraße. Irgendwann hat dann deine Schwester eine Band gehabt. Wie viel älter ist deine Band? Ist deine Schwester?
Zweieinhalb Jahre.
Und die war damit richtig relativ aktiv, auch mit Message. Ne? Also offensichtlich war das nicht nur so eine Funband, sondern da war auch eine gewisse Attitüde und eine Einstellung mit dabei. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du da so ein bisschen als kleine Schwester in diesem Sog so mitgezogen und mit denen auf Konzerte gegangen. Hast du nicht auch Merch oder sowas für die gemacht? Habe ich irgendwo gelesen?
Nee, Merch habe ich für Mio gemacht.
Dann. Ah, verstehe.
Oder obwohl, vielleicht habe ich für Sleazy auch mal Merch gemacht, kann gut sein. Also ich fand das immer gut, mit auf Konzerte zu gehen und irgendwie dabei zu sein. Weil ich habe selbst, also meine Schwester war schon immer musikalisch. Die ist auch viel, also die macht jetzt auch immer noch Musik. Die viel musikalischere Person. Ich bin die viel künstlerisch, gestalterische, zeichnerische Person. Und genau deswegen fand ich es
schön. Dann bleiben wir doch, bevor wir wieder zum Punk zurückgehen, bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei diesem künstlerisch-gestalterischen. Du hast ja eben auch schon gesagt, du warst irgendwie auf einer künstlerischen Schule. Also dieses ganze kunst-kreative Thema war offensichtlich in deinem Aufwachsenen ein großes Thema. Wann hast du denn angefangen praktisch, und du hast am Anfang, was hast du gesagt, Pferde hast du gemalt, als die anderen noch nicht schreiben konnten? Waren das Pferde oder Elefanten? Pferde hast du gesagt.
Nee, Pferde.
Hast du dann auch in deiner Freizeit irgendwie, als du dann Jugendliche warst, irgendwann angefangen, so für dich Sachen zu zeichnen, zu malen oder dich irgendwie, war das für dich immer schon eine Ausdrucksform?
Ja, absolut. Das war irgendwann noch ein recht therapeutische Aktion. Also irgendwie ein Hobby, aber doch auch habe ich gemerkt, dass ich da viel Themen, die mich beschäftigen, drin verarbeitet habe.
Das heißt, so wie andere Leute ein Tagebuch schreiben oder Gedichte schreiben oder Texte schreiben von Dingen, die so aus ihnen raus sollen, die hast du praktisch visualisiert?
Ja, genau.
Und was waren das am Anfang dann so für Bilder oder für Zeichnungen? Oder?
Ehrlich gesagt dann auch schon immer Menschen. Also das ist auch jetzt nur mein Hauptthema, aber eigentlich so das Porträt oder die Figur, die auch hauptsächlich weibliche Figur war viel Thema.
Das waren aber auch Zeichnungen in erster Linie bei dir zu der Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Ja,
und dann tatsächlich so, dass du irgendwie immer so ein Zettel, Block, Skizzenblock dabei hattest und das irgendwie überall gemacht hast? Oder bist du jemand, der eine bestimmte Umgebung braucht, um künstlerisch aktiv zu werden? Deinen Tisch und deinen Stuhl oder ist das egal wo?
Das war damals eher so auf dem Bett sitzen und zeichnen und dabei Musik hören. Das habe ich auch bis ich dann nach Leipzig gezogen bin, auch immer noch gemacht. Also das ist ein sehr sehr lange Zeit gewesen, dass ich eigentlich hauptsächlich im Bett gezeichnet habe. Irgendwann sagt der Rücken nicht so gut. Und dann geht man doch vielleicht an den Schreibtisch oder
und,
an die Wand.
Und was für Musik lief da so?
Uff, da lief auf jeden Fall damals dann, das war zwischendrin dann eher nochmal so in Richtung Trip-Hop tatsächlich.
Ah, auch das
ja.
noch.
Also ich habe ich hab unglaublich viele Phasen in meinem Leben durchgemacht. In der Zeit dann auch so, als ich 18 war und auch meine Schwester in der Band gespielt habe, waren wir hauptsächlich auf Drum-Bass-Partys. Das war voll die Drum-Bass-Zeit.
Und die Dinge...
Also elektronische Musik war bei mir auch schon immer ein großes Thema. Ist es auch immer noch.
Und diese Zeichnungen, die du dann angefertigt hast, hast du die irgendwie aufgehoben oder archiviert oder so? Oder wenn es einmal rausgezeichnet war, dann war es eigentlich auch schon verarbeitet und dann konnte es im Grunde auch entsorgt werden?
Nee, aufgehoben. Also das hat, glaube ich, auch meine Mutter aufgehoben. Die hat ein großes Archiv zu Hause.
Ah, okay.
Du hast Leipzig gerade erwähnt. Wann bist du denn nach Leipzig gezogen?
Ja. Und warum?
Nach Leipzig bin ich gezogen,
überhaupt?
Nachdem ich...
Ja.
Ja, warum ziehen wir nach Leipzig? Schönste Stadt im
das
Osten.
Das stimmt, keine Frage.
Den neuen Bundesländern. Also nach Leipzig bin ich gezogen, als ich beschlossen habe, dass ich mein Studium in Braunschweig, was damals Kommunikationsdesign war, nicht mehr fortführen wollte.
Ah, okay,
wollte.
Zuerst war Braunschweig. Ja, okay, genau, dann lass uns erstmal Braunschweig davor, abhaken.
Okay, dann war ich da.
Das ist nicht die schönste Stadt.
Ich bin von, nee, auf gar keinen Fall. Braunschweig ist richtig mies. der Bürgermeister, ich glaube, der war sogar Ex-NPD, ne? Der hat irgendwann die Aktion Unser sauberes Braunschweig vorangebracht. Das war sein Fokus in der Politik. Wahnsinn. Ja, aber nach Braunschweig bin ich auch erst nach Berlin, also ich war erst Weimar, dann nach Berlin und dann bin
okay.
ich nach Braunschweig.
Dann lass uns chronologisch vorgehen. Warum nach Berlin und wann?
Wie kann man nach Berlin?
In Berlin hatte ich eine recht konservative Phase. Was heißt konservativ? Ich bin ein bisschen gemein zu mir selbst. Aber ich hatte dann einen älteren Freund, bin mit dem nach Berlin gezogen und dann sind wir auch ganz klassisch in Prenzlauer Berg damals zusammengezogen.
Damals heißt,
wie alt warst du? Den älteren Freund, das klingt jetzt so, als wenn er 20 Jahre älter war als du.
Nee, der war 3-4 Jahre älter als ich. Aber der hat halt schon in der UdK in Berlin studiert und das war natürlich aufregend. Ich war ungefähr 18, habe dann mein Abitur gerade gemacht gehabt und habe dann ein Praktikum am Theater gemacht in Berlin. Und das war der Grund, eigentlich nach Berlin zu ziehen. Und Braunschweig war ehrlich gesagt auch immer so on accident, weil es gibt an Kunsthochschulen immer so Aufnahmestopp, also auf Bewerbungsphasen. Und ich war einfach zu spät dran. Ich habe nicht mehr, also ich war, hatte alle Bewerbungstermine verpasst und dann war noch Braunschweig übrig und die haben mich genommen. Und dann bin
ist
ich
das aber
Braunschweig
nicht in allen Kunsthochschulen so mit Mappen, die du vorlegen musst, so ein Thema und sowas? Oder ist das?
Ja, klar.
Okay.
Ja, das habe ich schon gemacht.
Okay. Und du hast das
ist dieses Kommunikationsdesign, das ist auch schon ein künstlerischer Studiengang, richtig? Oder?
Ja, das war so ein Kompromiss von mir. Wollte ich schon auch mal nach Halle an die Burg Giebichenstein. Das ist so eine ganz traditionelle Kunsthochschule, die sehr handwerklich geprägt ist. Da wollte ich eigentlich Grafik machen, also was Freies. Und dann bin ich aber irgendwie durch das Gespräch mit meinem Freund damals dazu gekommen, dass ich doch irgendwas mache, womit man dann am Ende vielleicht auch Geld verdienen kann. Oder was ist was ein bisschen handfester ist quasi. Und dann hatte ich so einen Kompromiss genommen, okay, Kommunikationsdesign ist was Kreatives. Aber es hat angewandt, also es hat einen Nutzen. So, es ist ganz klar für ein Produkt oder für eine Werbung oder für was auch immer. Es ist so ein bisschen, oder es kann natürlich auch ein Buch sein, es kann auch was Freieres sein, aber es ist sehr orientiert auf eine Anwendung eben.
Aber das war es nicht, sagst du. Weder Braunschweig noch Kommunikationsdesign?
Nee, das war es nicht. Ich war, also Nexus war super schön in Braunschweig, fand ich. Ich war sehr gern da. Ich habe gerne Konzerte gemacht.
Ist der Forellenhof eigentlich in Braunschweig, überlege ich gerade die ganze Zeit?
Nein, das ist Salzgitter.
Das ist nicht, ja. Da war ich auch mal.
Genau, aber du bist ja...
Also nee, dann nach genau, was war jetzt die Frage?
Ich würde gerne über Braunschweig und Nexus sprechen, weil du bist ja da dann auch aktiver geworden. Du hast vorher schon angedeutet, du hast irgendwie Konzerte mit organisiert und so. Hat das in Braunschweig angefangen?
Ja, Also, dass ich selbst aktiv wurde, ja. Okay. Das hat eigentlich da angefangen.
Und
dann das Konzertplakatezeichen ist eigentlich dann in Leipzig noch größer geworden.
Kannst du dich an das erste Konzert erinnern, was du in Braunschweig mitorganisiert hast?
Ich glaube, das war tatsächlich mit Amon Ra. Mit der Amon Ra.
Aus Belgien.
Aus Belgien, genau. Ich hatte damals dann eigentlich eher eine Doom-Phase.
Da sind aber auch so, sind ja auch so Hardcore-Dudes, ne? Die so richtig in so klassischem belgischem 8000 Hardcore groß
Belgien hat eine krasse Szene, ja. Also Belgien ist ganz anders als Deutschland. Ich fand das Belgien fand ich immer extrem heteronormativ und so auch irgendwie sehr schick. Also die Leute aus der Hardcore-Szene waren so sauber, das war für mich ganz ungewohnt, wie ordentlich und sauber die Leute waren. Aber ne, also mit Amon Ra haben wir uns immer gut verstanden, ehrlich gesagt. Die habe ich auch ein paar Mal danach noch gesehen und getroffen. Also es war dann auch fast ein freundschaftliches Verhältnis.
Was waren das noch so für Shows, wo du mitgemacht hast? Also oder welche, die besonders in Erinnerung geblieben sind?
Der Sarg auf jeden Fall. Der Sarg ist mir noch im Kopf geblieben. Und wo ich auch in Braunschweig, das war auch super wichtig, in Braunschweig im Nexus bin ich auf Comics von Trouble X gestoßen. Kennt ihr Trouble X?
Nee, ich nicht.
Yuri Gagarin, ja. Eine Person, die eben genau dieses Gender-Thema aufgreift in Comics. Und das war für mich eigentlich, ehrlich gesagt, der erste Moment, wo ich so über Gender auf die Weise nachgedacht habe. Also vorher waren für mich so Rollenbilder schon ein Thema. So, okay, was heißt es jetzt, eine Frau zu sein? Aber überhaupt so dieses Geschlechtskonstrukt in Frage zu stellen, ging dann da auch ein bisschen los. Und Trouble X ist dann auch, haben wir dann auch angefragt für Our Piece of Punk. Da spannt sich dann auch wieder im Bogen.
Also ja, viel später, da kommen wir noch hin.
Da kommen wir noch hin, aber was ich noch mal verstehen wollen würde, ist, wie du da so reingeraten bist. Denn kanntest du irgendjemanden in Braunschweig, als du da angefangen hast zu studieren, oder warst du da im Grunde so ganz alleine erstmal?
Nee, da kannte ich, also ich bin nach Braunschweig ganz alleine gezogen. Dann zieht man aber ja eine WG und geht zur Kunsthochschule und meistens erkennt man ja die anderen Leute und man denkt, okay, die sind irgendwie, die gehen vielleicht auf Konzerte, und dann kam das mit dem Nexus auch ziemlich schnell.
Das ist so ganz interessant. Sind da so viele, die so in diesen, die so undergroundig sind?
Nee, nicht unbedingt, aber es gibt ein paar und die erkennt man dann auch. Also,
ja. Und dann habt ihr euch praktisch so unter euresgleichen gefunden im Studium und seid dann praktisch auch in diese lokale Szene so eingetaucht.
Ja, beziehungsweise habe ich dann über die eigentlich andere Leute kennengelernt und dann, also zum Beispiel war ein guter Freund von mir damals, Vinod von Tefra. Kennt ihr Tefra? Die Band, ja.
Ein paar Mal früher auch gespielt, aber die haben auch, sind auch eher so ein bisschen so düster, doomig.
Genau, geht auch so in die Doom-Richtung, ja. Damit fing das, glaube ich, dann auch tatsächlich so ein bisschen an.
Und die habe ich schon sehr lange nicht mehr gedacht an die Band.
Ja.
Aber die waren witzig.
Ergie wohnt auch in Hamburg jetzt.
Ja. Der eine von denen ist, glaube ich, in Berlin gewesen, hat so Songwriter-Kram gemacht, kann das sein?
War das nicht Wienert? Ach nee. Du meinst, weil Wienert war ja Schlagzeuger in der Band.
Ich weiß nicht mehr. Aber wir haben irgendwie mit einer Band, in der ich mal gespielt habe, haben wir mal ein sehr bemerkenswertes Konzert in Trier mit denen gespielt. Mhm. Wo mir dann Trier-Verbot erteilt wurde, weil ich unverschämt zu dem Publikum war. Und dann wollte mir irgend so ein Trierer, da waren 3 Leute oder sowas. Und wir hatten, das war irgendwie total nett mit denen auch so. Ich kannte die
mit den 3 Leuten nicht. Aber was hat jetzt, was,
mit den 3 Leuten?
Was hast du denn gesagt überhaupt?
Ich weiß es nicht. Irgendwie so ein Pseudo-Anmache des Publikums. Ihr Langweil, irgendwie sowas Bescheuertes. So.
Also kein Anmachen im sexuellen Sinne, sondern eher ein Dummer.
Ja,
also
eher so irgendwie.
Pöbeln, rumgepöbelt.
Ja, aber so pseudo rumgepöbelt halt. Null ernst gemeint, aber irgendwer hatte das sehr ernst genommen. Mhm. Und Das war ein total nettes Konzert eigentlich, weil es war so alles, alles war gut in diesem Ex-Haus in Trier. Heißt es doch, ne?
Ja.
So, und das ist ja riesengroß. Riesengroßes Gelände und der Typ, der das Konzert gemacht hatte, der war alles da nett, die haben super geiles Essen für uns gemacht. Diese Tefra Boys waren da. Und irgendwie war alles cool, aber es kamen überhaupt keine Leute. Also da war wirklich niemand dann, außer diese drei Leute.
Und die du dann noch angepöbelt hast.
Genau, und die wollten mir dann noch auf die Fresse hauen. Das war wirklich, das war so, oh Mann, ey, was für ein Quatsch alles. Aber das ist meine Erinnerung an Tefra.
Dana? Schön, ja.
Okay, ja, das ist musikalisch alles tatsächlich, und wenn du sagst, irgendwie auch so Armin Ra, Tefra, das ist wirklich alles eher so ein düsteres
Zeug. Fall of Afra war so ein Kram. Das ging dann aber auch in Leipzig noch ein bisschen weiter.
Okay.
Das war so ein bisschen diese Crust-Schiene, ziemlich groß, immer noch, glaube ich.
Ja, sollen wir schon Richtung Leipzig springen? Von mir aus gern.
Von mir aus auch gerne.
Ich mochte Braunschweig nie wirklich gern. Also ich habe mich im Nexus total wohl gefühlt, aber irgendwie Braunschweig...
Wie lange warst du denn da? Nicht so lange.
Überhaupt nicht meine Stadt. Ja, von 2005 bis 10, doch, sind schon so 6 Jahre.
Ah,
so.
Okay.
6 Jahre, oder?
Ja, das ist lange. Dafür, dass man es scheiße findet?
Ja, vor allem sind das ja 12 Semester normalerweise. Du hörst es dann nicht.
Nee, dann stimmt das nicht, was ich sage. Dann kann das nicht sein. Ich traut mir nicht. Ich erzähle nur.
Ja, deshalb hinterfragen wir das jetzt ja so kritisch. Denn
jeder und jede hat seine und ihre eigene Wahrheit. Das ist voll okay, finde ich.
Richtig. Es war auf jeden Fall, es waren gefühlte 6 Jahre.
Wahrscheinlich waren es 2 Wochen.
So 10 statt. Obwohl, da habe ich auch, ich war eigentlich zwischendrin, war das dann auch schon die Zeit? Da haben wir dann auf jeden Fall auch so Foki gemacht. Also, was jetzt Küfer heißt. Mhm. Das waren wir dann. Da waren wir dann auch mal im Bioladen und haben. Quasi da nicht gedumpstert, sondern von denen halt Essen eingesammelt, was sie uns freiwillig gegeben haben. Ich weiß gar nicht, ob ich dann auch in... Ach nee, das war dann später, als ich in den USA war, wo ich dann auch Glasses gesehen habe in den USA. Das ist in einer Folge von euch vorgekommen, dieses Konzert. Aha. Da war ich tatsächlich.
Okay.
Das war die Kalifornien-Tour von Glasses.
Aber das ist später.
Da sprechen wir gleich nochmal drüber, das finde ich super. Aber
lass uns nach Leipzig springen.
Ja, aber ich, also, will erst noch verstehen, was eigentlich an diesem Kommunikationsdesign nicht in Ordnung war.
Ich habe, ich wollte zeichnen. Also ich war im Zeichnenunterricht und in Zeichenkursen hatte ich immer Spaß, aber der Rest war einfach nicht mein Ding. Ich fand es auch immer doof, am Computer zu arbeiten. Deswegen arbeite ich jetzt auch nicht digital. Also ich will mit der Hand arbeiten. Und ich war dann Gott, wie hieß das? Erlangen. Comic-Salon in Erlangen. Das ist eine Comic-Messe. Mhm. Da war ich und da sind alle Hochschulen oder einige und da war die Hamburger Hochschule. Und da war eine Professorin, Anke Feuchtenberger heißt sie, auch Ex-DDR-Lerin, mit ihrer Klasse, und ich fand das Wahnsinn, was die gemacht haben, was die ihre Studierenden gemacht haben, was sie gemacht hat, fand ich einfach unglaublich inspirierend. Und da habe ich beschlossen, ich verlasse Braunschweig und gehe nach Hamburg.
Moment.
Aber du bist ja nicht nach Hamburg, du bist doch nach Leipzig gesprochen.
Ja, dann wollte ich aber erstmal noch ein bisschen Spaß haben und bin nach Leipzig gezogen.
Leipzig war nur
so. So weit ging dann die Inspiration.
Ja, meine Schwester hat dann schon in Leipzig gewohnt. So. Meine Schwester hat zu der Zeit in Leipzig gewohnt und ich hatte Bock, einfach nochmal woanders hinzuziehen.
Nachdem du 12 Semester in Braunschweig verdudelt hattest, war das, oder?
Ich glaube, es waren ehrlich gesagt 6.
Aber Leipzig war wirklich dann, also das heißt, das war echt, da, in Leipzig hast du sozusagen nichts für deine, in Anführungsstrichen, Karriere gemacht. Da war wirklich einfach nur
abhängig. Doch, absolut.
Was denn?
Also das hat mich ja extrem geprägt. Naja, ich habe Konzertplakate gezeigt.
Ja, das, ja, umsonst. Genau, aber jetzt nichts im Sinne von, ich muss meine Uni-Karriere oder Kunstkarriere weiter.
Nein, doch, ich habe an der Mappe gearbeitet. Das war quasi Teil, also ein paar Arbeiten, die dort entstanden sind.
Also Künstler wird man ja auch nicht nur durch ein abgeschlossenes Studium.
Nö.
Nee, das stimmt. Das ist wohl wahr, zum Glück. Obwohl das Akademische leider in Deutschland nicht unwichtig ist. Das
kann ich mir vorstellen.
Ja, aber nee, ich bin in Leipzig habe ich, also war ich dann auf jeden Fall richtig viel auf Konzerten. Leipzig ist halt einfach so eine schöne Subkultur, DIY-Szene. Mhm. Hab voll viel Plakate gezeichnet, aber auch angefangen so, glaube ich, Shirts zu machen und Plattencover und so weiter.
Und
habe dann aber, um Geld zu verdienen, habe ich Post ausgetragen. Es ist der beste Job in Leipzig, ist Post austragen.
Aber weil du für die Deutsche Gehalt. Post oder was?
Ja,
okay.
Mit dem Fahrrad.
Okay.
Ja, mit Fahrrad und also ich bin auch einmal umgekippt. Heißt,
nennt sich der Beruf noch Briefträgerin?
Briefträgerin, ja. Ich denke schon, ja.
Zustellende.
Ja.
Was ist denn mit...
Aber das war top. Ich habe einmal die Woche gearbeitet, musste dann, glaube ich, 5 Uhr morgens aufstehen. Und den Rest der Zeit habe ich mit meinem Mitbewohner abgehangen, der bei GameStop gearbeitet hat und seine Bude voll... ich war immer wieder auch mal eine Zockerin. Seine Bude voll hat mit irgendwie dem neuesten Games, riesen Bildschirm. Dann haben wir zusammen abgehangen und zwischendrin saß ich in meinem Bett und habe Plakate gezeichnet oder bin halt auf Shows gegangen. Also das war schon echt eine gute Zeit.
Ich glaube,
da habe ich dann auch meine erste Tätowierung bekommen, ziemlich spät.
Die da wäre? Welche war das?
Das ist eine Zeichnung von Anke Feuchtenberger, zu der ich dann studieren gehen wollte. Das sieht man nicht, das ist okay. In der Innenseite des Armes.
Aber lass uns mal ein bisschen für welche Läden, für welche Bands hast du Plakate gemacht? Was und was für Plattencover hast du auch gesagt? Das finde ich auch spannend.
Ja, ich kann mich an viele Sachen nicht mehr so richtig gut erinnern.
Wahrscheinlich, weil du zu viel gezockt hast.
Ja,
Super Mario.
Also, zocken gehört er dann auch
Super
zusammen.
Mario. Spielten da eigentlich also auch so bewusstseinserweiternde Substanzen irgendeine
Klingt
Rolle?
So.
Oder ging das?
Finde ich auch.
Wollte ich gerade sagen, ja, natürlich.
Natürlich.
Natürlich?
Also bei mir gar nicht so extrem. Nicht zu der Zeit.
Mehr. Okay, dann aber später. aber was spielte denn da eine Rolle? Und noch nicht so?
Beim Zocken?
Ja, nee, jetzt so beim der Bewusstseinserweiterung.
Ach so, ja.
Ja gut, gehen wir drüber hinweg.
Bier trinken. Gehen wir drüber hinweg.
Wir trinken reicht ja auch. Nee, lass mich jetzt auch, ich
die Frage
noch mal
ist noch unbeantwortet, genau. Was
so die Bands, also ja, Bands, das war auf jeden Fall, also ich kann mich an, das ist aber alles super unchronologisch erinnern.
Ist
das sind alles sehr unbekannte Bands. Also es war auf jeden Fall Kalea, es waren Käfer K, es waren June Pike, waren in der Szene jetzt gar nicht so unbekannt. Mit denen waren wir auch dann später auf Tour. Gut, irgendwann kam dann Trainwreck dazu, aber ich glaube, das war erst in Hamburg.
In Trainwreck, da spielt doch auch der Manager von Jups mit, oder? Oder hat er mitgespielt?
Benny ist mein Mentor.
Ja, richtig,
Mentor.
Der Benny. Ja, Benny habe ich aber, glaube ich, in Göttingen kennengelernt.
Er hat behauptet, in Braunschweig.
Ich glaube, das stimmt. Obwohl, na gut, kann sein.
Aber man darf Benny auch nicht alles glauben, auf jeden Fall. Ja, aber Barbara
ich
auch nicht.
Ich würde eher Benny trauen.
Ja, als Barbara würde ich auch nicht alles glauben. Aber mir auch nicht.
Ich sehe eigentlich sehr vertrauenswürdig aus.
Ja, das Aussehen zählt, ist egal. Zählt nicht. aber irgendwann ging es auch mit der eigenen Band. Also du hast ja auch dann bei Mio, das muss ja auch die Zeit gewesen sein. Das
Ich würde gerne noch mal zu diesen Plakaten und zu den Covern und so weiter zurückkommen. Wie würdest du denn deine Kunst oder das, was du zeichnest, es ist ja überwiegend gezeichnet, ausschließlich, glaube ich, gezeichnet. Ja. Ja. Wie würdest du deinen Stil, ich finde, als Nicht-Kunstexperte finde ich, dass du einen sehr prägnanten, wiedererkennbaren Stil hast in deiner Arbeit. Wie würdest du deine eigene Kunst jemanden beschreiben, der die noch nie gesehen hat?
Jetzt für KunstkennerInnen oder?
Sowohl als auch. Dann fangen wir mal bei den KunstkennerInnen an und dann, wie würdest du es meiner Nichte Hannah erklären, die keine KunstkennerIn ist?
Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt so kurz übers Knie brechen kann. Also es ist auf jeden Fall, es ist immer figurativ. Also es hat irgendein was Gegenständliches. Es ist nie komplett abstrakt. Es fing schon da an, dass es relativ fein war, dass ich ziemlich viel auf Details geachtet habe und auch immer konträr eigentlich zu dem, was andere denken ja immer, Punk muss irgendwie schnell und rotzig und so weiter sein. Und es war immer dem eigentlich konträr. Es war damals auf jeden Fall deutlich düsterer noch, als es jetzt ist, wo ich glaube, dass auch andere meine Arbeit immer noch als relativ düster vielleicht auch wahrnehmen.
Sie wirkt zumindest jetzt nicht fröhlich.
Ja, genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Dieses Düster mag ich eigentlich gar nicht mehr so. Ich finde auch nicht, dass das Düster es so richtig trifft, aber die Arbeit damals doch schon irgendwie. Also es war recht, es hat auch schon was leicht Beklemmendes vielleicht manchmal. Obwohl, wenn es dann, als es dann so ein bisschen mehr in die Emo-Richtung ging, hat es ja auch manchmal was auch ein Niedlicheres gehabt oder ein Netteres. Auf jeden Fall hat mich das damals, das Plakatezeichnen, also das Einarbeiten von Typografie auf die Zeichnung, ich habe immer direkt alles, also ich wollte es immer verbinden. Ich wollte nicht eine Zeichnung machen und dann die Typo mit dem Computer drunter setzen, sondern das musste in einem passieren. Und das habe ich halt, das hat sich halt immer weiterentwickelt und das habe ich dann auch später immer noch in Zeichnungen auch gemacht oder mache das teilweise auch noch, dass die Typografie irgendwie halt einfließt. Jetzt sind es halt keine Plakate mehr, aber trotzdem taucht immer wieder Text auf. Und das ist, glaube ich, schon was mich in diesem Plakathaften doch auch geprägt hat und was man auch immer noch sieht in meiner Zeichnung.
Und
also ich würde behaupten, man sieht immer noch, dass ich damals viel Konzertplakate gezeichnet habe.
Ja, finde ich schon. Und du hast es vorhin schon gesagt, überwiegend, oder zumindest nach meiner Wahrnehmung, zeichnest du überwiegend Menschen. Das sind alles Menschen, die nicht dem klassischen Rollen- und Schönheitsbild entsprechen. Stimmt das?
Ich würde sagen, ja, aber das ist auch ein bisschen meine Perspektive. Also ich merke, dass ich versuche eigentlich in meinen Figuren eine eindeutige Geschlechtsordnung, also was das biologische Geschlecht angeht, zu vermeiden. Ich merke aber doch, dass wenn andere die Bilder betrachten, dass sie dann schnell sagen, ah, der oder die. Und ich denke dann auch immer so, oder sagt es dann auch manchmal, ist es der, die, also ist das so eindeutig oder spielt das vielleicht auch gar nicht unbedingt eine Rolle. Also ich finde es auch wichtig, meine Zeichnung ist mittlerweile, hat eine sehr feine Ausarbeitung. Und das muss ich aber für mich auch wieder inhaltlich brechen. Also ich brauche diese Kontraste, ich brauche diese Ambivalenz zwischen irgendwie eigentlich einer schönen Ausarbeitung zu der, sage ich mal, etwas, naja, unsere Gesellschaft ist divers und nicht unbedingt positiv, sondern es ist viel. In der kapitalistischen Gesellschaft sind viele Menschen irgendwie vereinsamt, vereinzelt und so weiter. Und ich finde das irgendwie wichtig, dass die Form und der Inhalt gebrochen wird. Und so versuche ich auch auf mehreren. Also ich versuche mit so Vorstellung von schön und hässlich zu spielen und das auch zu brechen zwischen Stärke und Schwäche. Und also ich glaube, Ambivalenzen haben mich einfach schon immer extrem interessiert. Und auch das, was so vielleicht nicht komplett der Norm entspricht. Ja. Also das war auch immer das, was natürlich im Punk einfach der interessante Aspekt war. Dieses gegen die Mehrheitsgesellschaft angehen und Dinge hinterfragen. Und dann ist natürlich auch immer das, was man sich ja jetzt immer wieder fragt, über diesen ganzen Sexismusdebatten oder dem Mangel an eventuell FLTI-Personen in der Szene, wie es halt eigentlich sein kann, wenn eine Subkultur versucht, Dinge anders zu machen, dann doch halt auch immer wieder so die Mehrheitsgesellschaft reproduziert.
Zu dem Thema haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Wir haben da wir haben früher auch häufig in reinen Männerrunden die müßige Frage diskutiert unter uns alten Männern irgendwie, warum es eigentlich nicht mehr Frauen gibt und warum im Grunde diese Schemata, die man aus der Mehrheitsgesellschaft kennt, warum die sich eigentlich in der Subkultur so spiegeln. Hast du da eine Erklärung für?
Nee, eine Erklärung habe ich nicht, aber ich denke, dass dass man sich davon nicht losmachen kann. Also es ist für uns alle ein Prozess. Man wächst auf in der Gesellschaft, man wird sozialisiert, man geht zur Schule, man schaut auch Filme. Also das ist auf vielen Ebenen auch das, was man in der Schule anfängt zu lesen. Ich habe jetzt, das fand ich unglaublich krass, ich springe jetzt so ein bisschen, dass in einem Lehrmaterial für Kunstunterricht 2020 in einem Buch, Kunstunterricht, habe ich schon gesagt, Porträtkünstlerinnen drin waren und von, keine Ahnung, 70 Künstlern waren 5 weiblich. Und das ist einfach eine unglaublich krasse Zahl. Das sind alles Sachen, die du mit denen du aufwächst. Also du gehst zur Schule und siehst immer wieder nur männliche Künstler. Du liest immer nur Bücher von Männern. So natürlich dann auch Perspektiven. Also es sind ja dann auch männliche Perspektiven, die damit eingehen. Oder hat natürlich auch Hollywood und so weiter. Und das prägt einen alles. Und ich glaube auch, selbst wenn man dagegen angeht, ist man ja trotzdem davon irgendwie geprägt. Das kann man nicht so einfach ablegen.
Ich würde mal gerne zu Mio kommen.
Du warst zu Mio? Ich habe Bio verstanden.
Nein, zu Mio wollte ich kommen. Ist eine Band, in der du eingestiegen bist. Die gab es vorher schon, ne?
Genau, die haben...
Und deine Schwester
auch wieder meine Schwester. Ne? Meine Schwester ist natürlich immer wieder wichtig in meinem Leben, ja. Die hat damals da Schlagzeug gespielt und Moritz, auch mit mir zur Schule gegangen, hat da Gitarre gespielt, aber über einen Bassverstärker. Das war quasi ein Emo-Duo. Legendär. Und ich war damals aber schon in Hamburg. Das muss er auch sagen. Ich war in Hamburg, habe aber in Leipzig eine Tätowierausbildung gemacht. Angefangen.
Stimmt, das gab es.
Angefangen. Auch,
hab ich gelesen.
Und da in der Zeit bin ich dann auch bei Mio eingestiegen. Und das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil ich war vorher, da war ich immer so Mörderin und bin auch mal mitgefahren. Und wie ich schon meinte, so fand ich Konzerte immer toll, aber war irgendwie selbst nicht musikalisch genug oder habe mich nicht als musikalisch genug gesehen. Das ist ja auch so ein bisschen so das, was, glaube ich, immer wieder eine Rolle spielt, so in diesem Empowern von FLTI-Personen, auch in der Punk-Szene, sich halt einfach Dinge aneignen. Mio wollten damals, glaube ich, 10 Tage auf Tour gehen, irgendwie nach Dänemark. Und Moritz, der Gitarrist, hatte Heuschnupfen extrem, also extremen Heuschnupfen. Und der war halt auch der Sänger. Und er meinte so, ich krieg das nicht hin, ich schaffe keine 10-Tage-Tour. Und dann so Frage, ja, du bist doch eh immer dabei, willst du nicht einfach schreien? Und dann haben wir wirklich ein Wochenende geprobt. Die Songs standen halt alle. Ich bin einfach nach Leipzig gekommen und wir haben ein Wochenende geprobt. Ich habe mir die Texte reingehämmert, die zum Glück auch nicht so umfangreich waren. Und dann sind wir auf Tour gefahren.
Kurz, habe ich auch gesehen. Mir auch gefallen, dass sie relativ kurz sind. Ne?
Ja, es gibt ein Wieso-Cover, Quadrat im Kreis.
Natürlich.
Und der beste Song war aber eigentlich Mein Herz schlägt gegen deine Welt. Also es war halt sehr, sehr 90er-Emo-Anlehnung in dieser Band. Und dann sind wir eben auf Tour gefahren und ich glaube am 5. Tag, also ich hatte ja eigentlich keine Ahnung, ich wusste nicht wirklich, wie schreibt man jetzt, wie kriege ich das hin, dass ich 10 Tage dann meine Stimme am Laufen halte. Und am 5. Tag bin ich dann auch echt abgekackt. Also ich konnte keine Ansage mehr machen und Stimme war einfach weg. Und zum Glück ging es irgendwie erstaunlicherweise, glaube dank Gelo Revoice oder so, diesen Tabletten, die man da nehmen kann, die eigentlich, glaube ich, gar nicht so gut sind für die Stimme, ging es dann wieder. Also dann konnte ich die Tour noch zu Ende machen.
Wie lange warst du in der Band aktiv?
Insgesamt? Hm? Nicht so lange. Wir haben da ein Album noch rausgebracht. Ne? Das habe ich, glaube ich.
Mit dir, ne?
Genau, es gibt eins mit dir. Leb schnell, stirb langsam. Genau, das war.
Die Band hat ja noch mehr Releases auch, ne? Ich glaube, einige Split-Releases doch auch, oder?
Ja, die haben schon angefangen. Da war ich noch in Braunschweig. Da habe ich dann auch schon angefangen, Plattencover für die zu machen.
Ah.
Ja, stimmt. Die haben ein Split mit. Oh Gott, weiß ich auch alles gar nicht mehr.
Captain Your Ship is Sinking,
Duck Hearts oder sowas. Also wirklich alles so Nischen, kleine Nischenbands. Captain Your Ship is Sinking waren aus Niederlande. Die waren auch mit uns da auf Tour in Dänemark.
Sag mal, ich habe noch nicht so ein Gefühl dafür entwickelt, inwieweit du dich überhaupt als Teil von so einer Punk-Szene entweder gesehen hast oder noch siehst. Und ich bin davon ausgegangen, aber ich habe das noch nicht vermittelt bekommen von dir, dass du irgendwie so voll drin bist, weil du sagst, weil du einfach auch natürlich an diesem Buch mitgearbeitet hast, weil auch ganz, was sich ganz klar als Punk identifiziert, dann irgendwie in dieser Band gespielt hast und Gerberstraße und so. Aber irgendwie, ich kann das noch nicht so richtig greifen. Du hast so viele Phasen gemacht und das klingt alles so ein, hast du dich als Teil der Szene gefühlt?
Nee.
Fühlst du dich jetzt als Teil der Szene?
Nee.
Okay.
Nee, also das ist ein wichtiger Teil. Ich habe mich nie Teil irgendeiner Szene gefühlt. Und das kann ich auch nicht. Also ich habe...
Woran liegt das?
Muss man
das nicht oder willst du nicht?
Es ist irgendwas lehnt sich da in mir dagegen. Ich habe immer ein hohes Distinktionsbedürfnis auf irgendeine Weise.
Okay.
Also ich merke, dass ich mich da zum Teil sehr wohlfühle und auch immer wieder dahin, also mich da dahin bewegt habe. Aber gleichzeitig habe ich mich dann auch wieder nicht wohl gefühlt und es haben mich auch wieder Sachen geärgert. Mich hat es immer geärgert, dass in der Punk-Szene irgendwie so eine Kunstablehnung existiert. Also
ist das so?
Ist das tatsächlich?
Habe ich sehr oft erfahren, ja. Also,
echt?
Dass die meisten. Also es gibt natürlich auch Leute, die aus der Punk-Szene kommen und jetzt irgendwie als Künstler aktiv sind oder KünstlerInnen. Aber doch gab es immer so ein bisschen so, Kunst, keine Ahnung, wird blöd irgendwie. Also habe ich mehrfach...
Punk findet erstmal alles scheiße. Halt, ne?
Ja.
Das ist aber nichts Verkehrtes. Erstmal alles scheiße finden.
Na ja, oder? Schon. So. Obwohl ich es irgendwie... Ich
finde das gut.
Also ich habe... mir war die Punk-Szene... immer wieder auch irgendwie dann doch zu regressiv und ich habe auch, dass es doch irgendwie relativ heteronormativ und auch weiß ist.
Okay.
Und ich weiß nicht, ich habe mich dann irgendwie zum Teil auch tatsächlich in der elektronischen Szene wohler gefühlt. Deswegen, also dein Eindruck ist schon auch richtig. In meinem Leben spielt eben seitdem ich eben damals in dem Proberaum war nebenan, in meinem Haus, in dem ich ausgewachsen bin, schon immer wieder eine Rolle. Also auch immer so in Phasen. Ich habe mich wieder wegbewegt, dann habe ich mich irgendwie wieder hinbewegt, dann habe ich mich wieder wegbewegt. Und irgendwie ist es auch immer wieder Teil. Und ich glaube, dass es natürlich so Grundsätze gibt. Und das ist so dieses, irgendwie man ist, also dieser DIY-Gedanke, der hat sich bei mir stark eingeprägt, das Selbstaneignen, das Hinterfragen, Autoritäten hinterfragen, etc. pp. Das sind Sachen, die mir immer mein Leben lang irgendwie wichtig waren. Und dieses zugehörig fühlen, das kann ich, also irgendwie kann ich und will das nicht.
Das finde ich übrigens total nachvollziehbar. Wir hatten ja auch schon ein paar Mal, haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass viele Strömungen innerhalb von Punk und Hardcore ja auch unglaublich regeldurchtränkt sind. Ne?
Das sagst
und,
du also, immer.
Ja, das ist auch so. Und auch, dass auch in vielen Teilen eine große Konformität herrscht. Ne? Also
und ein Ausschluss.
Und ein Ausschluss, genau. Da kann ich das sehr gut nachvollziehen, praktisch zu sagen, eine individuellere Sichtweise auf die Dinge für sich selber zu definieren und dann darauf zurückzugreifen, wenn es sich gut anfühlt und sich nicht grundsätzlich irgendeiner Bewegung, also sich zu belabeln zu müssen. Das ist
ja, aber es ist ja auch, also ich meine, wenn wir wirklich ja nur gerade von Punk reden, also das ist ja so auch schon, also da gibt es ja auch keine Definition, ne? Also das ist ja erstmal A, im Zweifelsfall sozusagen, das hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal, dass irgendwie auch jeder und jede sich als Punk definieren kann und heutzutage eh alles Punk ist. Oder auch halt auch gerade nicht.
Ha? Auch Cloudrap.
Alles, ja, genau. Also, und das ist so ein bisschen, ich kann das total nachvollziehen, dass man dass wer auch immer sagt, ich habe keinen Bock auf Szene.
Nee, warte mal. Also das kann man ja auch gar nicht so richtig sagen. Ich glaube, ich habe mich einfach immer zwischen den Stühlen gefühlt. Und das ist aber auch okay und das ist irgendwie, glaube ich, das muss ich für mich selbst akzeptieren. Und da, ich habe das natürlich auch, also mir wurde das dann auch manchmal entgegengebracht auf Lesungen, das weiß ich noch genau, das war in,
Jetzt zum Our Piece of Punk.
Genau, im AZ Mülheim auf einer Lesung meinte einer aus dem Publikum, die eine ist doch kein Punk und die andere sieht aus wie eine Lesbe. Oder sowas. Das war der Spruch. Und da denke ich auch so, ja, okay, ich muss auch überhaupt nicht aussehen wie ein Punk. Und dann, also weißt du, da bin ich dann auch irgendwie wieder zu, ja, keine Ahnung. So. Ich meine, das ist natürlich nicht negativ.
Ich frage nur deshalb.
Das ist nicht die Punk-Szene. Das kann man, also.
Nee.
Also es gibt, ja. Es ist ja unglaublich, es ist ja auch unglaublich divers. Also ich frage mich jetzt auch.
Ja, und offensichtlich scheinst du dich ja irgendwie doch damit zu identifizieren, weil das Buch ja nur noch so heißt. Du hättest dich auch Our Piece of Whatever nennen können, aber der Begriff taucht ja auf.
Ja, klar, es ist mir ja auch wichtig. Und es war ja auch toll, unterwegs zu sein und das Ganze mal zu thematisieren. Das war super wichtig und auch spannend. Und es gab auch ein krasses Feedback. Und das geht ja auch immer noch irgendwie weiter, dass diese Debatte doch ziemlich groß noch geführt wird.
Ja, okay.
Und ich frage mich auch, also, das wäre jetzt eine Gegenfrage an euch. Was ist, also ist Punk, ist Screamo, kann Screamo für euch auch Punk sein? Kann Doom auch für euch Punk sein? Oder ist es wirklich eine. Klar.
Nee, für mich, also für mich sind das alles Unterkategorien. Für mich ist Screamo.
Schalt gleich aus hier.
Screamo ist für mich eine Unterkategorie von oder eine Weiterentwicklung von Hardcore. Und damit auch Punk.
Ja, im Großen und Ganzen schon. So, aber ich tue mich auch total schwer mit so einer Definition. So, also was?
Also Screamo ist für mich mehr Punk als Metalcore.
Ja,
um das mal deutlich zu sagen.
Also ein bisschen geht es für mich, glaube ich, eher um so ein Mindset. Und das kannst du, glaube ich, das hängt überhaupt nicht vom Genres ab. Das kannst du genauso gut auch in was weiß ich, für Elektromusik oder halt auch in der Kunst haben. So, ne? Aber ich kann das Mindset, was für mich irgendwie Punk ausmacht, außer irgendwie diffus dagegen sein und diffus links sein, gar nicht genauer beschreiben. So, und, aber es hat für mich trotzdem irgendwie was total Positives, wo ich mich zu Hause fühle und vielleicht manchmal zu positiv, weil natürlich ganz viel, was irgendwie unter einem klassischen Punk-Label läuft, ich also auf vielen Ebenen Kacke finde, sei es musikalisch oder ideologisch oder in seiner Borniertheit, in seiner auch in seiner Heteronormativität und in seiner früher war alles besser Attitüde, das nervt mich alles total an. Mhm. Und das ist auch das kann Punk alles sein. Und deswegen ist, glaube ich, irgendwie ist mein Blick darauf, wie gesagt, ich kann es nicht so richtig, sehr, sehr, sehr diffus, ein Tick zu positiv, so, dass ich immer denke, wenn jemand irgendwie sagt, ich bin Punk, dann will ich den oder die immer gleich so ein bisschen in Schutz nehmen. So, dabei kann das der letzte Trottel oder die letzte Idiotin sein und Querdenkerin und was weiß ich. Und dann denke ich mir, ja, aber es ist doch Punk, muss doch irgendwie cool sein. Und das ist natürlich da Quatsch so, weil es eben ganz viel, ja, also ganz viel Kacke gibt. So, ne? Und das finde ich total gut, dass, würde ich jetzt fast mal so ein bisschen so sagen, dass jemand ein bisschen von außen, wie du es vielleicht bist, so ein bisschen, oder dich auch nicht so sehr als Teil einer wie auch immer gearteten Szene fühlt, das ein bisschen spiegelt noch, und nochmal so ein bisschen diese Fehler, die es auch hat, so, oder diese Unsichtbarkeit von queer-feministischen Aktivitäten, nochmal da reinbringen und sagt, ey, Leute, guck mal, da ist total viel, aber das findet oft gar nicht in der Form statt. Und das mal gesammelt zu machen, finde ich total richtig und wichtig. So. Also gefühlt ist das, wie gesagt, so ein bisschen so ein Blick von außen. Aber ist das so?
Könnte ich irgendwie auch sagen, dass es ein Blick von außen ist? Weil
ja und nein.
Also
hört sich für mich auch nicht so an.
Irgendwie war ich dann doch auf den vielen Räumen und auf den Konzerten und in den Kneipen. Also das ist schon einfach ein großer Bestandteil meines Lebens. Und das ist halt dieses Phasenweise, das finde ich halt persönlich auch, also wenn ich selbst reflektiere, auch irgendwie interessant, dass ich doch auch mich irgendwie wieder ein bisschen wegwende und dann doch auch wieder hinwende. Also das macht natürlich dann auch irgendwie so dieses, das stellt dann schnell in Frage, ist es denn jetzt ehrlich und authentisch? Also, weil wenn man sich von etwas, entweder man ist Vollblut-Punkerin oder halt nicht, das ist dann irgendwie so das, was ich glaube, was dann aber schnell, oder was schnell bei mir ankommt, dass ich denke, okay, ja, entweder, also so dieses, ich finde das auch irgendwie echt merkwürdig. Und ich hatte halt dann auch so Situationen, dass zum Beispiel eine Freundin von mir im Zorro ist, aber ein ganz alter Hut. Ich meine, eigentlich muss man auch nicht immer den ganzen alten Hut auspacken. Aber dass sie dann halt einfach dumm angemacht wurde, also blöd gemacht wurde, weil sie eben im Minirock dahin gekommen ist. Und da hört es bei mir absolut auf. Da sage ich, nee. Also da kann jemand sich auch als normal cis-weiblich kleiden und sollte einfach in dem Raum irgendwie genauso anerkannt und respektiert werden. Ich finde, das ist einfach.
Von wem hat die denn diese Kritik bekommen? Also aus welcher Ecke? Also, ach so, weil das praktisch als nicht korrekt angesehen ist.
Jetzt nicht im Sinne von zu aufreizend oder so. Nein, einfach im Sinne von zu spießbürgerlich.
Ja, ich glaube, es gibt schon, also gerade wenn es, wie gesagt, um so Läden und Zugänge dazu geht, das ist schon, da gibt es schon hohe Hürden, finde ich so. Also sei es irgendwie natürlich die richtigen Klamotten zu haben oder bestimmte Musik natürlich irgendwie gut zu finden. Das also ist ja sozusagen für das, was für mich auch und für viele, glaube ich, so der Zugang ist und die Basis ist ja natürlich auch irgendwie viel diese Musik und das im Zweifelsfall natürlich irgendwie erstmal eine totale Geschmacksfrage so, ne? Also das ist, und ich kenne auch viele Leute, die so für die diese harte Punkmusik oder ist, bei mir war es ja auch mehr so, oder ist es mehr so Hardcore, auf dem ich irgendwie ja hängen geblieben bin, auch so eine Phase war, ne? Und je nachdem, ob du dann aber eine wichtige, weil sie halt, und das war bei mir so und das ist bei vielen, die mit mir so angefangen haben, die halt über diese Musik, über die Szene ganz viel in Frage gestellt hat. So. Und dann kannst du natürlich, und das finde ich total gut und wichtig und richtig, und das macht für mich Punk auch im besten Fall aus, dass er eben dich erstmal nicht in Ruhe lässt und dir sagt, ja, das, was du bisher gemacht hast, ist super. Sondern der sagt erstmal, ey, was bisher war, ist eigentlich erstmal Kacke, so, und jetzt denk nochmal neu drüber nach. Und dann, und daraus geht dann jeder und jede so seinen Weg, so, und das, der geht sehr unterschiedlich. Und viele, und das hat auch immer was Politisches, so, ne, also mit diesem Hinterfragen von politischen Systemen, von gesellschaftlichen Konstruktionen und sowas alles. Und ganz viele, mit denen ich so angefangen habe, sind dann auch eher so in die Elektroszene abgerutscht. So, aber wo ist nicht, also was ich total, also für mich ein paar Jahre älter, diese frühen Techno-Sachen, ich fand die zum Kotzen, hat mich als spießiger Typ, der ich dann wahrscheinlich immer noch bin, also ich habe da keinen Bezug zu, aber ich finde es im Nachhinein, also in der Retrospektive, viel mehr Punk als vieles, was vorher da war, weil es eben nochmal neue Räume aufgemacht hat, weil es eben nochmal offener war. Mir war es dann irgendwie viel zu oft zu hedonistisch. Das ist überhaupt nicht so mein Ding als spießiger, straight-edge-Hardcore-Typ gewesen. Aber hat genau das eben, hatte ja dadurch eben nicht so was Heteronormatives und hat auch musikalisch ja nochmal ganz andere Räume aufgemacht. So. Und das finde ich schon im Nachhinein total spannend und cool, aber ich habe da halt nie so den Bezug zu gefunden. Und das, deswegen, ich kann das schon total verstehen.
Irgendwie war ich da, glaube ich, oder vielleicht einfach immer so ein bisschen auf der Suche nach dem, was mir so ein bisschen diese Riesenwort natürlich, Freiheit, was es Freigeistige mir gibt. Das ist, ich meine, dass ich dann irgendwie ich war ja auch zwischendrin im Drum Bass und bin dann auch irgendwie wieder mehr zum Punk und dann zum auch Hardcore und Doom und whatever, also wirklich so genreübergreifend habe ich mich dann bewegt und das ist, ja, ich glaube, das war wirklich, also ist viel einfach eine Suche und für mich ist so dieses gerade eigentlich das künstlerische Schaffen oder so die, ich fühle mich da jetzt gerade eigentlich ziemlich wohl in der Vielseitigkeit der Kunstszene, die da eben ganz anders ist als so die Punk-Szene. Kleiden sich halt einfach alle, wie sie wollen. Und das ist so.
Ja, das
ist auch. Ich finde es übrigens interessant, weil für mich persönlich, ich kann von mir persönlich zum Beispiel auch sagen, dass es für mich persönlich geht es immer eigentlich auch um eine Freigeistigkeit, um flexibel und offen immer für alles zu sein und zu schauen, was gibt alles in der Welt und was interessiert mich und praktisch nicht auf einen Verein festgelegt zu sein, sondern im Grunde irgendwie einen ganz weiten Radar auszuspannen und auf Dinge zu gucken und auch auf abseitige Dinge zu schauen, die im Leben und in dieser Welt passieren und sich dafür zu interessieren und zu schauen, wo interessiert mich etwas oder wo bereichert mich etwas. Und da sind wir genau an dem Punkt, wo ich auch meinte, es gibt in viele Sachen sind die Regeln zu eng. Es gibt relativ viele Leute im Hardcore, die halt wahnsinnig einseitig in einer harten Schiene drin sind und nicht rechts und links vom Weg schauen.
Ich glaube, was dann aber auch zum Beispiel Jobst und mich, würde ich mal sagen, stark unterscheidet, ist, dass ich die Energie und die Konzerte, die Live-Konzerte, also mittlerweile wirklich höre ich zu Hause eigentlich keinen Punk mehr. Das ist super selten. Es kommt vor, aber es ist super selten.
Ich auch nicht.
Oh, oh.
Ich auch nicht.
Ja, aber ich glaube, aber was uns dann doch unterscheidet, ist, dass ich einfach musikalisch extrem flexibel bin. Also es ist, mir ist Musik sehr wichtig, aber es kann halt alles sein. Sobald es mich irgendwie anspricht und nicht zu gefällig ist.
Sollen wir denn jetzt vielleicht mal zu Our Peace
kommen? Ja, also das ist natürlich eine Sache, wo ich auch schon sehr viel drüber geredet habe.
Vielleicht kommst du dazu.
Ja. Genau, aber vielleicht können wir das, magst du es selber ganz kurz einleiten, denn dieser unter diesem Begriff Our Peace of Punk, da tut sich ja einiges. Ne? Also es gibt eine Webseite, ihr habt so Tapes gemacht unter diesem Überbegriff, ihr habt diesen großen, wunderbaren Kunst, ich nenne es mal Kunst, Grafik, Band herausgebracht. Erklär's doch vielleicht mal selber genau, was das ist und was darunter fällt für dich und
ja. Naja, also was Our Piece of Punk hat ist. Ziemlich früh angefangen, 2015. Und da ich hatte J habe ich das zusammen rausgegeben. Hatten wir die Idee, ein Projekt zu machen und das ist an der Uni entstanden. Also wir haben uns über das Gestalterische kennengelernt und da war das halt auch schon so, okay, wir haben schnell gecheckt, dass wir irgendwie ähnliche Interessen haben. Und dann hat sich Our Piece of Punk immer weiterentwickelt. Der Titel stammt übrigens gar nicht von uns, muss ich dazu sagen. Der kommt von Kiwi.
Ah, sondern?
Musikerin aus Berlin. Dann haben wir überlegt, was, also wir wollten etwas zu Queer-Feminismus in der Punk-Szene machen Und es war auch klar, wir wollen eigentlich irgendwie ein Heft oder was auch immer machen. Und es ist aber auch klar, dass diese Szene nicht funktioniert ohne das Netzwerk. Und dann war uns auch ziemlich schnell klar, wir können kein Buch oder Heft herausgeben, wo nur wir zu Wort kommen. Sondern wir haben entschieden, wir wollen irgendwie auch das, die Community zu Wort kommen lassen. Und haben dann so in unserem erweiterten Bekanntenkreis angefragt, wer denn Lust hätte, irgendwie Text oder Bild oder Comic, was auch immer, einzureichen. Und das haben wir dann gemacht. Und die ganzen Beiträge, die da gekommen sind, sind auch alle im Buch gelandet. Also zumindest alle Menschen, die etwas abgegeben haben. Also wir haben auch bewusst keine Selektion in dem Sinne gesagt, von wegen, das ist ein Beitrag, der entspricht nicht unseren Vorstellungen, deswegen nehmen wir ihn nicht rein. Wir haben versucht, möglichst vielseitige Beiträge zu bekommen, aber ich glaube, auch da müssen wir im Nachhinein, und das ist, hatten wir immer mal im Gespräch, dass es uns im Nachhinein aufgefallen ist, dass es natürlich auch irgendwie ein beschränkter Blick ist, dass so bestimmte Sachen doch auch da zu kurz kommen. Zum Beispiel ging es um,
und ja. Zwar, also man kann zum Buch ganz kurz, ich würde gar nicht so, nämlich so, man kann über das Buch, gibt es viel zu lesen, du hast auch viel darüber gesprochen, es gibt einen Haufen Interviews, Zeitungsrezensionen und sowas dazu, deswegen brauchen wir da auch gar nicht so im Detail zur Entstehungsgeschichte und sowas, glaube ich, nochmal eingehen, da hast du, glaube ich, viel schon zu gesagt. Ich würde auch tatsächlich so, also das finde ich jetzt spannend zu sagen, so, wie siehst du das jetzt? Was sind Sachen, die du vielleicht oder die ihr anders gemacht hättet, wo du noch Defizite siehst, oder beschäftigt dich das heutzutage überhaupt noch? Oder
ist also für mich ist es jetzt
Projekt, was abgeschlossen
irgendwie
ist?
Auch ein abgeschlossenes Projekt. Ich glaube, wir würden weiter auch noch Bands sammeln und Tapes rausbringen. Das Ding ist.
Aber es gibt die Webseite ja schon noch als Informationsforum, oder? Es gibt ja auch diese Our Piece of Punk Webseite, wo praktisch Informationen wie praktisch Veranstaltungshinweise und ähnliches waren. Und habt ihr nicht auch neulich so eine Themendiskussion im Internet gemacht zum Thema
Sexismus? Nee, das war in Hanau eine Veranstaltung. Die haben wir aber nur quasi darauf aufmerksam gemacht, dass sie stattfindet, weil es natürlich das Thema von Our Piece of Punk ist. Also ich muss auch aufpassen, nicht zu sehr von uns zu reden, das ist ja auch irgendwie, ich bin ich und J ist J. mal noch kurz zwischengeschoben. Also ich glaube, was halt fehlt, ist, dass es doch, glaube ich, dadurch, dass wir unseren erweiterten Bekanntenkreis angefragt haben, haben wir wiederum hauptsächlich Menschen angefragt, die irgendwie eine akademische Vorbildung haben, die irgendwie ein ähnliches Alter haben wie wir. Es ist nicht ausschließlich Beiträge von weißen Personen. Es gibt auch BIPOC-Personen, die Beiträge gemacht haben, aber vermutlich, also ich würde sagen, zu wenige auch. Und es gibt auch wenig das Thema zum Beispiel Schwangerschaft und Punk-Szene oder Kinder haben und Punk-Szene. Das wird einmal kurz auch aufgegriffen, aber das ist natürlich auch ein Riesending. Inwiefern gibt es in alternativen Räumen oder in AZs irgendwie Raum für Frauen mit oder FLTI-Personen mit Kindern. Das sind auf jeden Fall, weil das war ja auch ein bisschen noch deine Frage, ne? Wo ich denke, was irgendwie fehlt oder was noch besser sein könnte. Und wir haben so spaßeshalber immer während der Vorträge und Lesungen gesagt, so, ja, wir können voll gerne noch ein zweites Buch machen, weil das war die erste Frage nach unserer ersten Lesung. So, wann kommt das zweite Buch raus? So, okay, wir machen es nicht, aber wir geben dem Namen natürlich gerne frei. Und wenn Leute was zu dem Thema weitermachen wollen, dann gerne auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall nicht abgeschlossen. Das hat man in Gesprächen in Hanau über Sexismus und Punk auch nochmal nicht extrem gemerkt.
Sollen wir vielleicht nochmal ganz kurz einen kleinen Schwenk machen? Wir sprechen jetzt tatsächlich schon sehr lange nochmal von diesem Thema so ein bisschen weg zu der Kunst, die du jetzt aktuell machst und womit du ja auch dein Leben bestreitest, was ja nicht ähm, was ja nicht so auf der Hand liegt, dass jemand als freie Künstlerin tatsächlich ihr Geld verdient. Erklär doch vielleicht mal, ich hoffe, der Sprung ist jetzt nicht zu groß, was genau du jetzt aktuell machst mit deiner Kunst und wie das funktioniert und wie sicher oder unsicher das im täglichen Vorankommen ist.
Ich glaube, du hast recht, irgendwie so 30% der StudienabgängerInnen können, glaube ich, von Kunst leben.
Das finde ich aber erstaunlich viel, ehrlich gesagt.
Immerhin,
hätte ich auch ganz spontan gar nicht gedacht. Ich glaube, irgendwie so eine Zahl, ist irgendwie, ich finde das nicht viel.
Ich habe Sozialwissenschaften studiert, ich glaube, da ist die Quote fast geringer gefühlt.
Verdammt, ja, ich kenne nur KulturwissenschaftlerInnen, die haben dann gar nichts mehr damit gemacht. Oder Soziologen.
Genau.
Die gehen dann in die Gastronomie.
Genau, oder Taxifahren.
Ja. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin freischaffend. Das ist spannend, das ist unglaublich spannend. Es ist sehr viel Arbeit. Ich mache viel Ausstellungen. Ich verkaufe Originalzeichnungen.
Worüber kommt denn Geld rein? Über tatsächlich
den Verkauf von Originalzeichnungen. Manchmal habe ich auch Nutzungsrechte, die ich verkaufe. Mhm. Zum Beispiel irgendwie ans Missy Magazine. Dass die sagen, okay, wir würden gerne die Zeichnung drucken und dann rechnen wir da ein bisschen Nutzungsrechte.
Aber das kann ja auch nicht so wahnsinnig viel sein.
Das ist nicht so viel, das stimmt. Jetzt aktuell ist natürlich durch die Corona-Pandemie das irgendwie alles nochmal ein bisschen anders. Ich verdiene aber sonst auch über Reproduktionen. Also ich habe so gewisse Artikel wie Shirts oder Schals oder so Sachen, die ich auch verkaufe. Ich glaube, das sind so Sachen. Oder Kunstdrucke auch. Irgendwie sammelt sich das so zusammen. Und auch Our Piece of Punk hatten wir die Jahre, als wir unterwegs waren, auch da über Lesungen verdient. Also da haben natürlich dann viele, auch wenn es irgendwie in AZ stattfand, versucht irgendwie über Stiftung Rosa Luxemburg oder so Gelder zu beantragen.
Manchmal
frage ich mich ehrlich gesagt auch, wie ich eigentlich mein Geld verdiene. Aber doch, es kommt irgendwie immer wieder was rein. Und das ist, oder ich habe jetzt eine Anfrage von einer Kunstpresse, Steindruckpresse in einer Werkstatt in Berlin, die machen irgendwie fürs nächste Jahr einen Kalender und zahlen mir dann ein Honorar dafür, dass ich da eine Seite, Kunstdruck mache. Und so sammelt sich das irgendwie. Also es ist schon teils prekär, aber irgendwie komme ich gut über die Runden. Und ich habe natürlich ein extremes Maß an Freiheit in der Gestaltung meines Tages, meiner Arbeitszeit.
Aber gibt es auch so Auftragsarbeiten, wo dann irgendwer auf dich zukommt und sagt, ey, Barbara, mach mal keine Ahnung was?
Ich habe ja eigentlich angewandt studiert, also auch in Hamburg noch. Und bin aber eben in die freie Kunst gegangen, um das eigentlich zu umgehen. Klar, kommt mal so Anfragen, dass dann irgendwie so von wegen, kannst du dafür was machen? Aber dann heißt es überhaupt nicht, das soll so und so sein, sondern das ist mir komplett freigestellt.
Du kannst machen, was du willst.
Okay. Das ist halt super wichtig für mich, dass ich eben in meiner Bildsprache oder in dem, was ich darstelle, absolut frei bin. Aber es heißt absolut frei. Ich bin auch immer irgendwie gebunden an den Kunstmarkt. Und ich glaube, davon kann man sich auch nie so richtig frei machen, dass man sieht, was ist gerade irgendwie, was ist da irgendwie relevant, was ist von Interesse. Ich glaube, das so unterbewusst spielt das irgendwie auch leider eine große Rolle.
Das heißt, du hast nicht irgendeine Agentur oder sowas, die dich vermittelt oder also
ein
Atelier oder wo du als regelmäßig da ausstellst und dann Bilder verkaufen kannst.
Ja, also in Hamburg habe ich jetzt eine Galerie, also einen Galeristen, der mich vertritt.
Ah, verstehe, okay. Und wie regelmäßig stellst du da dann so aus?
Ich glaube, da habe ich das erste Mal 2018 oder so ausgestellt. Irgendwie sind der Dreh, also schon irgendwie kam da eigentlich jedes Jahr. Das letzte Jahr war da eine größere Ausstellung von mir, also eine Zweierausstellung. mit Mashtari Hilal. Und dann heißt es eigentlich, dass wir quasi in Zukunft auch noch weiter zusammenarbeiten, dass ich da nochmal eine Einzelausstellung mache und so. Also das ist dann so ein bisschen irgendwie, er hat mich in seinem Programm, hat mich auf seiner Website und hat Bilder von mir dann bei sich in der Galerie, und wenn Interessenten kommen, dann kann er da halt schnell was vermitteln. Das ist so ein bisschen der Deal. Aber das ist auch nicht exklusiv. Also das war mir aber auch irgendwie wichtig.
Wie wichtig ist dir eigentlich Kritik an deiner Kunst? Also ich habe ja schon das Gefühl, dass wenn Kunst kritisiert wird, und das, wenn, also auch gerade natürlich, wenn viel da drin steckt und in dir, in deiner Kunst steckt auch viel von dir drin, habe ich das Gefühl. Ne? Also auch mit den Themen, die du aufmachst, mit diesen, was du jetzt ja auch irgendwie rübergebracht hast, dass irgendwie auch nicht irgendwie, also deine Kunst ist nicht einfach nur
dekorativ.
Nicht einfach nur schön und Leute hängen das hin und sagen, das ist aber ein nettes Bild, sondern das sind ja einfach, also hauptsächlich ja Zeichnungen, die halt einfach auch Fragen aufwerfen, die so eine Ambivalenz immer haben, die so eine Gebrochenheit auch haben. Und das, ich glaube, es gibt ja immer, Kunst wird ja viel mehr interpretiert und dann so darüber auch gewertet, als es vielleicht zum Teil bei Musik der Fall ist. So, da sagen dann Leute, finde ich gut oder finde ich nicht gut. Aber es wird ja, glaube ich, in Kunst, in meiner Wahrnehmung, aber ich bin da auch nicht so drin, vielmehr auch so gemutmaßt über, was will der, die Künstlerin mir damit sagen. Wie gehst du damit um, und ist dir das wichtig, oder sagst du, macht doch mit dem Scheiß, was ihr wollt. Ich hab's fertig, ihr könnt das gut finden oder nicht. Ja. Mir egal. Hauptsache, ich kann davon leben.
Also mir ist es einmal unglaublich wichtig, Kritik zu bekommen, weil das ist sehr spannend. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als etwas fertig zu machen. Und ich sitze manchmal 100 Stunden an einer Zeichnung und dann hängt die irgendwo und es kommt einfach kein Feedback. Dann habe ich auch echt lieber negative Kritik. Und ich merke auch, dass früher war ich da, glaube ich, noch ein bisschen dünnhäutiger. Mittlerweile kann ich da auch ein bisschen was
ab. Gibt es denn harte Kritik auch?
Nee, meistens kriege ich die nie direkt. Die kriege ich dann indirekt so von wegen, der hat übrigens das und das gesagt. Fand ich ein bisschen komisch, aber nee, so direkt kommt da eigentlich tatsächlich selten was. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen bei mir einfach so einen Grundrespekt vor der technischen Arbeit gibt, die da drin steckt. Mhm. Ich weiß schon, dass es auch viele Menschen gibt, die mit der Bildsprache oder dem Inhalt nicht so richtig was anfangen können, weil dafür ist es dann doch auch zu speziell. Und das ist ja auch nicht unbedingt einladend. Also manchmal ist es, ich bearbeite ja viel dieses Subkulturelle auch und dieses, was da drin steckt in Subkulturen an Codes und ich nenne das immer soziale Codes auch. Und das ist ja nicht für alle Menschen zu lesen. Und das ist aber ja auch ein bisschen das, was mich interessiert. So diese, was ich ja auch gesagt habe, dass ich immer diese Distinktion in mir habe. Also einmal diese Distinktion und dann gleichzeitig so diese Vergemeinschaftung innerhalb der Gruppe. Und wenn ich halt als Betrachterin mir ein Bild anschaue, dann kann ich mich da, oder entweder kann ich das Gefühl haben, ich kriege einen Einblick in diese Welt. Oder ich kann auch sagen, ja, okay, irgendwie bin ich jetzt auch ausgeschlossen, weil ich das nicht lesen kann. Ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, das fand ich schön. Gibt es in deiner aktuellen Position, in der du als Künstlerin jetzt stehst, gibt es einen Wunsch, einen Entwicklungswunsch, wo du hin willst, was du erreichen willst? Oder entwickelt es sich so, wie es entwickelt?
Ich glaube, das sind ziemlich normale Wünsche von wegen, ich würde, glaube ich, gerne weniger arbeiten, auch wenn es mich einfach zur Arbeit treibt und ich das auch, also ich kann bis nachts um 4 zeichnen. Irgendwie mache ich das auch gerne, aber ich glaube, auf längere Sicht müsste ich weniger arbeiten und wünsche mir natürlich, dass ich davon dann irgendwie auch relativ entspannt leben kann. Also ich glaube, so eine ganz klassische Work-Life-Balance. Aber so im Sinne von, wo sich das hinentwickeln soll, das ist eher, glaube ich, eine Sache, die entwickelt sich, wie sie sich entwickelt. Manchmal sehe ich Zeichnungen von 2011 wo ich ungefähr angefangen habe, in dieser Art zu zeichnen und denke so, krass, das war auch irgendwie schon ganz geil, wie ich das damals gemacht habe. Mhm. Aber ich kann mich nie zurückentwickeln, es geht nicht. Also es ist so, ich kann nicht versuchen, das, was ich damals gemacht habe, wiederzumachen, weil es mich dann, auch wenn ich es irgendwie noch gut finde, vielleicht auch irgendwie doch gar nicht mehr so auf die gleiche Art interessiert. Oder es geht auf jeden Fall nicht. Also ich kann nie etwas zurückholen, was vergangen ist.
Und das ist total sympathisch, dass du auf diese Frage jetzt fast nur künstlerisch geantwortet hast. Meine Frage war auch dahingehend ausgerichtet, aber eigentlich auch noch ein anderer Aspekt würde mich interessieren. Also gibt es für dich als Künstlerin, also ich weiß nicht, gibt es das, dass man sagt, ah, ich würde gerne mal in der Galerie oder in dem Museum oder so in dem Kontext würde ich mich gerne mal präsentieren. Also gibt es irgendeinen äußeren Rahmen, irgendwas, eine äußere Bühne oder irgendeine Art von Achievement, ich würde gerne von dem Kunstkritiker einen Ritterschlag kriegen? Oder also gibt es sowas Externes, wo du sagen würdest, wäre schön oder wäre toll, wenn das mal so passieren würde?
Ich will unbedingt auf eine Residency nach Kyoto, in die Villa Kamogawa.
Das will ich unbedingt. Müssen wir jetzt ja was für aufschreiben müssen. Was ist da so Besonderes, dass du da gerne hin willst?
Das ist einfach ein unglaublich schöner Ort. Und ich war noch nie in Japan. Ich kann, glaube ich, sehr viel aus Japan ziehen, die eine große Tradition haben, was Tuschemalerei angeht. Und auch eher diese ganze, das, was in Deutschland immer so ein bisschen ein Problem ist, so dieses Schubladendenken zwischen angewandt und frei, ist, glaube ich, in Japan eine ganz andere Diskussion, weil Manga und auch die Bildsprache, die figurative Bildsprache auch, einfach traditionell eine ganz, ganz andere hat. Also Deutschland ist extrem institutionell festgefahren, was so Bereiche angeht. Also die Berührungsängste zwischen frei und angewandt sind meiner Meinung nach riesig.
Wobei es in Japan natürlich, was jetzt so das die klassische Rollenverteilungsbild in der Gesellschaft zwischen Mann und Frau und so, ist dann ja sogar noch ein bisschen eingefahrener als bei uns. Mhm. Ne? Also diese Strukturen.
Ja, also die japanische Gesellschaft ist auch, also ich habe jetzt auch in letzter Zeit, in den letzten Tagen ein bisschen recherchiert über Subkultur in Japan. Und es gibt zum Beispiel in Tokio, ich glaube, Yamakawai heißt das. Kawaii kommt von cute. Diese
ein ganz gibt wichtiger diese Satz. Ich hab 4 Monate mal in Tokio gewohnt. Ich kenne es ganz gut, ja.
Ja? Oh. Hm. Musst du mir noch Tipps geben? das ist eine Szene, eine Subkultur, wo junge Menschen ihre suizidalen Tendenzen, Mental Illness und Depressionen zusammenbringen mit dieser Cuteness, die in der japanischen Ästhetik eine große Rolle spielt. Das fand ich zum Beispiel auch eine sehr, sehr spannende Sache, weil natürlich Depressionen in Japan ein riesen, also Tabuthema ist. Es wird nicht über mentale Gesundheit oder Suizid gesprochen. Mhm. Und diese Art, wie sich dann die jungen Menschen das auch irgendwie ein bisschen aneignen und sagen, okay, wir hängen uns dann irgendwie eine Spritze um den Hals, ist natürlich auch super absurd. Also auch vielleicht auch aus europäischer Perspektive. Aber andererseits, wenn man das hat, wenn man sich vorstellt, in der Gesellschaft zu leben, wo das einfach ein Tabuthema ist, dass man depressiv ist, kann ich das auch aus europäischer Perspektive total nachvollziehen, dass man diesen Weg dann findet, damit umzugehen, um das irgendwie überhaupt thematisieren zu können.
Und wie kommt man da hin, also in diese Residency? Also woran hapert es noch?
Ich muss mich jetzt bewerben.
Ach so.
Wie stehen also, die Chancen?
Also du hast dich noch gar nicht beworben, bist noch nicht abgelehnt, damit ist damit ja noch alles offen.
Alles offen, ja.
Also, wie wäre es denn dann, wenn wir jetzt einfach zur Abschlussfrage kommen?
Mach du mal.
Was würde die 16-jährige Barbara über die Barbara von 2021 denken?
Ich glaube, sie wäre auf jeden Fall irgendwie auch stolz auf sich, in welche Richtung sie sich entwickelt hat, wie sehr sie immer ihren eigenen Weg gegangen ist, Dinge über den Haufen geworfen hat, sich neu erfunden hat, und dabei doch in vielen Punkten auch treu geblieben ist.
Würdest du der 15-jährigen Barbara von damals, wenn du der irgendwas ins Ohr flüstern könntest, für den Weg ins Leben, gibt es irgendeine Weisheit, wo du sagen würdest, die hätte vielleicht Dinge einfacher gemacht, oder?
Ja, vertrau dir selbst.
Oh. Ich glaube, das ist das könnten viele Leute sich selber häufiger mal ins Ohr flüstern, oder?
Ja, kann man auch jetzt immer noch wieder machen. Ich glaube, das ist auch im Alter nicht immer so einfach.
Nee. Danke, Barbara.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke euch.